Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist tief in der Nacht, als das Telefon klingelt. Du wachst auf, schläfrig, verwirrt. Am anderen Ende eine Stimme. Leise, angestrengt, fast ein Flüstern. Jemand sagt, irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Dann bricht die Verbindung ab.
Du springst auf, ziehst dich hastig an und versuchst, dich zu erinnern. Wo wohnt sie gerade? Diese neue Adresse vom gemieteten Haus. Du findest sie und fährst los, so schnell du kannst.
Das Haus liegt still und dunkel da. Die Haustür ist verschlossen und niemand reagiert auf dein Klopfen. Dann erinnerst du dich an ein Fenster. Vielleicht ist es ja offen.
Im Inneren des Hauses flackert der Fernseher. Alles wirkt wie eingefroren. Als hätte die Zeit mitten in der Bewegung gestoppt. Dann findest du sie.
Und in diesem Moment weißt du, was hier passiert ist, wird dich nie mehr loslassen.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann, hello.
Und vielleicht habt ihr es ja auf Instagram gesehen oder in der letzten Folge gehört. Am Ende dieser Folge hier lösen wir endlich auf, was es mit den ganzen Details hier auf unserem neuen Cover auf sich hat. Was wir uns so dabei gedacht haben. Also bleibt bis ganz, ganz, ganz zum Schluss hier dran. Dann erfahrt ihr nämlich zum Beispiel, welches Element mich schon seit 16 Jahren begleitet.
Werbung. Werbung Ende.
Es ist Oktober 1987. In Nordtexas hängen die letzten warmen Tage des Jahres in der Luft, während sich langsam ein Hauch von Herbst über die Straßen legt. In den Einkaufszentren dudeln Whitney Houston und Fleetwood Mac. Frauen tragen Schulterpolster und Dauerwellen und Männer fahren Pickups mit Kassettenradio.
US-Präsident Ronald Reagan sitzt im Weißen Haus. In der Sowjetunion beginnt es zu bröckeln. Aber hier in Arlington, in Texas, dreht sich das Leben um andere Dinge. Um Football, Kirchgänge und die Vorbereitungen auf Halloween. Die Nacht auf den 24. Oktober ist eine ruhige Nacht. Die Straßen sind leer. Nur das entfernte Brummen der Highways liegt in der Luft. Und das Klingeln eines Telefons.
Es ist kurz vor 3 Uhr morgens, als das Telefon bei Sally klingelt. Der Anruf kommt unerwartet, nicht nur wegen der Uhrzeit. Sallys Ehemann Steve hebt ab und versucht zu verstehen, was am anderen Ende der Leitung gesagt wird. Die Stimme klingt schwach und fast schon ein bisschen geisterhaft. Es ist Patsy, Sallys Schwester. Patsy klingt verwirrt. Sie sagt, sie habe ein Erkältungsmittel genommen und irgendwas stimme nicht. Sie will unbedingt mit ihrer Schwester Sally sprechen.
Steve reicht den Hörer also weiter. Patsys Stimme ist kaum noch zu verstehen. Sie spricht von einem unguten Gefühl. Und dann Stille. Die Leitung bricht zwar nicht ab, aber Patsy sagt einfach nichts mehr. Sally, die mittlerweile den Hörer in der Hand hält, starrt ihn nur noch an.
Und ihre Alarmglocken schrillen sofort. Doch als sie die Polizei verständigen will, da stoßen die Beamten auf ein Problem. Weder Sally noch Steve kennen die exakte Adresse des gemieteten Hauses, in dem Patsy gerade vorübergehend wohnt. Also springen Sally und Steve in ihr eigenes Auto. Den Weg kennen sie nämlich. Es geht jetzt um Minuten. Sie wissen nicht, was genau los ist, nur, dass es ernst ist.
Im Eifer des Gefechts stoßen sie beim Ausparken sogar leicht gegen ein anderes Auto. Doch sie halten nicht an. Keine Zeit dafür. Sie müssen zu Patsy und rasen durch die dunklen Straßen von Arlington.
Als sie das Mietshaus erreichen, ist die Tür verschlossen. Kein Lichtschein bewegt sich hinter den Fenstern. Kein Geräusch, keine Reaktion auf ihr Klopfen. Sally hat keinen eigenen Schlüssel und der Ersatzschlüssel für das Haus, den Patsy versteckt hatte, der ist schon länger verschwunden.
Steve sucht also einen anderen Weg ins Haus. Auf der Rückseite ist eines der Badezimmerfenster leicht geöffnet. Wahrscheinlich ein Schiebefenster, wie die meisten in den USA. Mit Mühe zwängt er sich hindurch. Im Inneren des Hauses ist es still. Als er zum Schlafzimmer kommt, hört er nur den Fernseher leise im Hintergrund flimmern. Das Licht brennt. Und dann sieht er sie. Patsy liegt auf dem Bett.
Sie trägt einen rosafarbenen Pyjama und liegt auf dem riesigen Wasserbett, als wäre sie einfach umgekippt. Ihre Augen sind geöffnet. Steve stürzt zurück in den Flur und öffnet die Haustür, um Sally hereinzulassen.
Als sie ihre Schwester Patsy sieht, glaubt sie, sie sei ohnmächtig. Vielleicht ist es eine allergische Reaktion, vielleicht ein Kreislaufzusammenbruch. Sally ruft sofort einen Krankenwagen und Steve versucht, erste Hilfe zu leisten. Er gibt Mund-zu-Mund-Beatmung. Dabei tritt eine grünliche Flüssigkeit aus Patsys Mund aus. Steve spuckt sie auf das Bett. Er meint später, ein Handtuch dort gesehen zu haben.
Steve versucht, Patsy wiederzubeleben, als wenig später das Rettungsteam eintrifft. Die Sanitäter betreten das Schlafzimmer. Doch die Lage ist ernst. Patsy hat keinen Puls, keinen Blutdruck. Ihre Augen sind starr und ihre Pupillen beginnen sich zu weiten. Sie tragen Patsy in den Rettungswagen und rasen mit Blaulicht davon. Sally ist neben ihrer Schwester am Krankenwagen, als die Ärzte erklären, dass sie nichts mehr für Patsy tun können. Im Krankenhaus wird um 4.15 Uhr nur noch ihr Tod festgestellt.
Vor Patsys Haus ist mittlerweile auch die Polizei eingetroffen. Ein Beamter, der vor Ort ist, sichert eine Flasche NyQuil, das Erkältungsmittel, das Patsy offenbar genommen hatte. Es ist eine bläuliche, kleine Flasche der Marke Wicks.
Hier bei uns kennt man vor allem die deutsche Bezeichnung der Marke Vick. In der Medizin sind verschiedene Wirkstoffe gegen Symptome wie Husten, Fieber, Schmerzen und Schlaflosigkeit drin. Bei uns entspricht das vermutlich am ehesten Vick Medi-Night. Ein Erkältungssirup für die Nacht mit vergleichbaren Wirkstoffen. Auch der Geschmack, die dunkelgrüne Farbe und die Konsistenz ähneln sich.
Bei Patsy steht die kleine Flasche auf dem Nachttisch im Schlafzimmer. Für Patsy ist das Routine. Ihre Familie weiß, dass sie das Medikament abends manchmal nimmt, wenn sie nicht schlafen kann.
Bei Patsys Familie, vor allem bei Sally, stellen sich erste Fragen. Wie konnte das passieren? Warum ist Patsy, scheinbar kerngesund, mitten in der Nacht aber plötzlich tot?
Die Polizei beginnt, sich selbst ein Bild zu machen. Und schon bald wird klar, um zu verstehen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist, muss man sich erst anschauen, wer Patsy überhaupt war.
Patsy ist 43 Jahre alt, als sie stirbt. Eine Frau mit großer Ausstrahlung, einem scharfen Blick, blitzendem Lachen und der unmissverständlichen Aura von jemandem, der sich selbst durchs Leben kämpft und dabei gewinnt. Wer sie kennt, beschreibt sie als jemanden, der sich in keiner Rolle verliert. Weder in der eleganten Geschäftsfrau, die in Pumps durch Besprechungsräume läuft, noch in der Reiterin, die ihre Stiefel in den staubigen Sand stemmt. Patsy kennt beide Welten und sie beherrscht sie beide.
In den letzten 2 Wochen vor ihrem Tod ist Patsy viel unterwegs. Sie verbringt Zeit mit ihren Pferden, besonders mit einem, Dry Leo, einem American Quarter Horse, das sie sich selbst gekauft hat. Ein Quarter Horse ist eine der bekanntesten Pferderassen in den USA und besonders in der Western-Reitszene beliebt. Dry Leo ist kein reines Freizeitpferd, sondern ein Sportpferd, vor allem im sogenannten Cutting, bei dem das Pferd ein einzelnes Rind von der Herde absondert und geschickt daran hindert, zurückzurennen.
Patsy hat das Pferd aber nicht zum Angeben, sondern weil sie wirklich reiten will, trainieren und Wettbewerbe gewinnen. Ihre Fortschritte im Sattel fallen sogar ihrem Trainer auf.
Patsy ist ehrgeizig, aber nicht protzig. Das Geld, das sie verdient, trägt sie nicht vor sich her. Es ermöglicht ihr nur, das zu tun, wovon sie träumt. Und träumen kann sie gut. In Gedanken ist sie oft schon auf einer abgelegenen Ranch, wo sie ihre Pferde selbst halten, züchten und trainieren will. Tatsächlich steht der Kauf kurz bevor. 12 Hektar Land, ihr eigenes kleines Königreich. Das Berliner Olympiastadion würde da gleich 2-mal drauf passen. Patsy hat auch schon eine Anzahlung für eine neue Stute gemacht, die dort im Stall einziehen soll. Das Leben auf dem Land, alleine, fernab der Stadt, das schreckt sie nicht ab.
Vielleicht hätten andere davor großen Respekt. Aber Patsy hat in ihrem Leben schon mehr als einen Neuanfang geschafft. Sie hat sich nie auf Männer verlassen, sondern immer auf sich selbst. 2 Ehen hat sie schon hinter sich und ein paar schlechte Beziehungen gleich mit. Die letzte Ehe wurde 3 Jahre zuvor geschieden. Jetzt gibt es aber wieder jemanden an ihrer Seite. Etwas Frisches und Verspieltes. Aber sie macht sich keine Illusionen mehr. Sicherheit kommt nicht durch jemanden, sondern durch Unabhängigkeit. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich vor kurzem eine Waffe gekauft hat. Nicht aus Panik, sondern eher als Konsequenz.
Denn Patsy ist keine Frau, die zögert. Sie ist keine, die sich aufhalten lässt. Das Geschäft läuft besser denn je. Als Unternehmerin hat sie ein gutes Gespür. Konservativ in der Anlage, aber nicht zaghaft. Sie trifft schnell Entscheidungen, manchmal auch mit dem Bauch. Aber meistens sind sie richtig. Ihre Zahlen stimmen. Allein in diesem Jahr wird sie sechsstellig verdienen. Und für das nächste Jahr rechnet sie mit einem 250.000 Gehalt.
Ihre wichtigste Investition ist das Wachsfigurenmuseum, das Southwest Historical Wax Museum. Das ist eine lokale Institution. Gegründet wurde das von ihrem Vater. Der war ein erfolgreicher Ölunternehmer mit einer Leidenschaft für texanische Geschichte. Nach einer Reise ins Londoner Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds kommt er mit einer Idee zurück, die sein Leben und das seiner Familie verändert. Ein eigenes Wachsmuseum über den Wilden Westen. Daraus entsteht dann das Southwest Historical Wax Museum, das Patsy später mit ihrer Schwester Sally übernimmt.
Heute gehört es längst zu den wichtigsten Ausflugszielen in der Region. Menschenmassen strömen täglich durch die Gänge voller lebensechter Figuren, historische Persönlichkeiten. Da steht zum Beispiel Sam Houston, einer der wichtigsten texanischen Staatsgründer, oder Cowboy Buffalo Bill. Beides aus heutiger Perspektive sehr umstrittene Persönlichkeiten.
Und Patsy ist das Gesicht hinter dem Erfolg. Während Schwester Sally sich längst aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, hält Patsy das Museum am Laufen. Sie hat neue Ideen und große Pläne. Sie arbeitet bereits an einem nächsten Projekt, einer Ripley's Believe It or Not Ausstellung. Das ist eine weltbekannte Sammlung von Kuriositäten, außergewöhnlichen Objekten und unerklärlichen Phänomenen.
Patsy lebt schnell, aber nicht planlos. Sie liebt Struktur, weiß genau, wo sie hin will. Gleichzeitig gibt es in ihrem Alltag diese Momente der Weichheit, einen Anruf bei ihren Kindern und eine halbe Stunde mit dem Pferd auf der Koppel.
Patsy hat nämlich zwei Kinder, Wayne und Leslie. Beide sind schon aus der Schule raus, aber ihr immer noch sehr nah. Die Beziehung zu ihrer Schwester Sally hingegen ist manchmal kompliziert. Aber sie ist Familie, sie gehören zusammen. Auch wenn Patsy vieles mit sich selbst ausmacht, weiß sie, dass sie sich auf Sally verlassen kann, wenn es drauf ankommt.
Am 23. Oktober 1987, dem Abend vor ihrem Tod, steht Patsy noch auf der Bühne im eigenen Museum. Es ist die Generalprobe für die Halloween-Show. Schauspieler in bizarren Kostümen bewegen sich zwischen Wachsfiguren von Monstern, Serienmördern und anderen düsteren Gestalten. Nebelmaschinen, Spotlights, ein bisschen Grusel. Es läuft alles perfekt.
Als Patsy das Museum verlässt, ist es schon spät. Aber sie ist gut gelaunt. Die Show wird sicher ein Erfolg. Sie geht noch kurz mit einer Freundin in eine Bar und fährt später allein nach Hause. Vielleicht ist sie müde. Vielleicht denkt sie an das Wochenende. Vielleicht an ihre neue Ranch. Vielleicht nimmt sie das, was sie in solchen Nächten immer nimmt, wenn der Schlaf nicht von selbst kommt. Eine kleine Portion Erkältungssirup.
Was sie in diesem Moment nicht weiß, alles, worauf sie hingearbeitet hat, alles, was sie geplant, erkämpft, aufgebaut hat, es wird in wenigen Stunden keine Rolle mehr spielen. Denn Patsys Leben ist vorbei, bevor es überhaupt Tag wird.
In den Tagen nach Patsys Tod ploppen erst einmal 1000 Fragen auf. Zu viele Dinge passen nicht zusammen. Eine kerngesunde Frau, keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, keine offensichtliche Krankheit, kein Abschiedsbrief. Und trotzdem ist sie plötzlich tot. Familie und Freunde kämpfen nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit der wachsenden Gewissheit, dass an der ersten offiziellen Erklärung einer natürlichen Todesursache irgendwas ja nicht stimmen kann.
Erst gibt es keine konkreten Ergebnisse. Die ersten toxikologischen Untersuchungen bringen keine Antworten. Patsys Körper wird obduziert, doch auch hier bleibt die Todesursache unklar. Man wartet auf weiterführende Tests, Blutproben und Gewebeanalysen. Eine Maßnahme, die über alles entscheiden könnte.
8 Tage nach Patsys Tod bringt schließlich ein Laborbericht Bewegung in den Fall. Die Ermittler bekommen eine Nachricht von der Gerichtsmedizin. Eine spezielle Untersuchung der Blutproben zeigt eine extrem auffällige Reaktion. Eine Maschine, entwickelt zur Identifikation chemischer Verbindungen, schlägt nämlich unerwartet und heftig an. Der Stoff, der detektiert wird, ist in Kriminalfällen dieser Art kaum je zu finden. Das Ergebnis? Strychnin.
Dieser Fund verändert alles. Mit einem Mal steht fest, Patsys Tod ist kein medizinisches Mysterium mehr, sondern ein mögliches Gewaltverbrechen. Die Substanz, die in ihrem Blut gefunden wird, ist nämlich hochgiftig und gelangt in dieser Form nicht zufällig in den menschlichen Organismus. Sofort beginnt die Polizei, Patsys persönliche Gegenstände erneut zu prüfen. Besonders eine Flasche Erkältungsmedizin, die auf ihrem Nachttisch stand, rückt in den Fokus. Patsy hatte sie laut Angehörigen in der Nacht vor ihrem Tod eingenommen. Das hatte Patsy Sally ja noch am Telefon gesagt.
Die Analyse der Flasche und der Medizin bestätigt den Verdacht. Auch in der Flasche steckt Strychnin. Und zwar in einer so hohen Konzentration, dass die Dosis ausgereicht hätte, um gleich mehrere Menschen zu töten. Die Substanz ist fast rein. Ein hochkonzentriertes, streng kontrolliertes Gift, wie es nur wenige Einrichtungen in den USA überhaupt führen dürfen. Das wären zum Beispiel Chemielabore oder Pharmaunternehmen.
Der Fund ist für die Ermittler ein Schock. Die Wirkung von Strychnin ist gnadenlos. Schon in winzigen Mengen führt es zu massiven Muskelkrämpfen, Atemnot und spastischen Lähmungen. Es ist ein qualvoller Tod. Erst beginnt der Körper zu zucken, dann folgt eine Phase unkontrollierbarer Verkrampfungen, während das Bewusstsein komplett wach bleibt. Schließlich ersticken die Opfer, nicht leise oder sanft, sondern unter schlimmsten körperlichen Qualen. Es ist ein langsamer und grausamer Tod. Und ein seltener.
Ein Sprecher der US-Umweltschutzbehörde bestätigt den Ermittlern, dass nur eine sehr begrenzte Zahl an Firmen mit dieser Form der Chemikalie arbeitet. Der Zugriff ist reguliert, die Abgabe wird streng überwacht. Es wird nicht einfach sein, die Herkunft zu ermitteln. Genau deshalb ist Strychnin auch ein Gift, das in der Kriminalgeschichte fast nie auftaucht. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es in den USA kaum dokumentierte Fälle, in denen es bewusst zur Tötung eingesetzt wurde.
Der Fund ist für die Ermittler wie ein Dammbruch. Innerhalb weniger Stunden wird ein Krisentreffen einberufen. Fachleute aus verschiedensten Behörden kommen zusammen. Gerichtsmediziner, Vertreter des FBI, der Umweltbehörde, lokale Polizeikräfte und auch ein Repräsentant der Firma, die das Erkältungsmittel herstellt, das auf Patsys Nachttisch stand. Das Ziel? Herausfinden, ob es sich um eine gezielte Tat oder ein größeres Problem in der Lieferkette handelt.
Die Untersuchung der Produktcharge ergibt keine Auffälligkeiten. Niemand sonst meldet ähnliche Vorfälle. Auch die Seriennummer der Flasche lässt sich bis zur Herstellung zurückverfolgen, ohne dass auf dem Weg Unregelmäßigkeiten entdeckt werden. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Mittel manipuliert wurde.
Tja, und damit bleibt nur noch ein einziges Szenario übrig. Jemand hat gezielt eine einzige Flasche vergiftet, mit dem klaren Ziel, eine bestimmte Person zu töten. Das Laborergebnis macht aus Patsys plötzlichem Todesfall einen Mord mit einem eiskalten und grausamen Täter.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun vollständig auf Patsys Umfeld, denn eins ist sicher. Die Person, die das Gift eingesetzt hat, musste wissen, dass Patsy diese Flasche verwenden würde. Und sie musste Zugang zu Patsys Schlafzimmer gehabt haben. Aber wer war es? Und vor allem, warum?
Ein Suizid schließt die Polizei aus, denn psychologisch ergibt sich kein Bild, das darauf hindeutet. Eine erfahrene Gutachterin bestätigt den Ermittlern, dass bei Patsy keine typischen Anzeichen vorliegen. Es gibt keine Hinweise auf Depression, keine finanziellen Sorgen und keine Isolation. Im Gegenteil, Patsy hatte Pläne, war gesundheitlich stabil und hatte sogar ihren Wecker für den kommenden Morgen gestellt.
Für ihre Familie ist der Gedanke an einen Suizid ohnehin ausgeschlossen. Patsys Tochter beschreibt sie als energiegeladen, ihre Schwester als lebensfroh. Niemand in ihrem Umfeld hätte je mit einem plötzlichen, selbst herbeigeführten Ende gerechnet. Natürlich muss man an der Stelle sagen, dass niemand in eine Person hereinschauen kann, aber zumindest hätte es eben niemand, der ihr nahesteht, vermutet.
Damit bleibt den Ermittlern nur eine Richtung. Jemand wollte Patsy aus dem Weg räumen. Und dieser jemand war bereit, ein extrem seltenes und brutales Mittel dafür zu wählen. Jetzt beginnt die Spurensuche wirklich. Die Frage, die nun über allem steht, wer wusste genug über Patsys Alltag, um ihr das Gift unbemerkt unterzujubeln?
Wer hatte ein Motiv und die Gelegenheit, Patsy zu vergiften? Der erste Verdacht der Ermittler richtet sich also auf das Umfeld. Denn klar ist, der oder die Täter wussten genau, wie Patsy gelebt hat. Wer ihr das Gift in die Flasche mischte, der musste wissen, dass sie dieses Erkältungsmittel regelmäßig genommen hat. Ihre beste Freundin Karen sagt den Ermittlern, dass Patsy die Medizin schon seit Jahren benutzt habe. Manchmal sogar bei ihren Kindern, als die noch klein waren. Viele in ihrem Umfeld kennen also diese Angewohnheit.
Und der Polizei wird noch eine Sache klar. Der oder die Täter hatten keinen Zeitdruck. Sie konnten das Gift in die Flasche geben, zurücktreten und warten. Hinzu kommt, der Täter muss Zugang gehabt haben. Zur Flasche, zu Patsys Haus und ihrem Schlafzimmer. Die Haustür war verschlossen und es gibt keine Einbruchsspuren. Aber Patsy hatte ihrer Schwester Sally gegenüber einmal erwähnt, dass der Ersatzschlüssel für das Haus verschwunden sei. Ob jemand ihn gestohlen hat oder gezielt danach gesucht?
Der Blick der Ermittler richtet sich zunächst auf Schwester Sally und ihren Ehemann Steve, also Patsys Schwager. Sie waren ja die Ersten vor Ort. Sie haben Patsy gefunden. Steve sagt aus, er habe ja versucht, Patsy zu helfen und sie per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben. Dabei sei ihm ja diese grüne Flüssigkeit in den Mund gelangt, die er ausgespuckt habe. Aber ein Sanitäter widerspricht. Als der Rettungsdienst ankam, kam eine klare Flüssigkeit aus Patsys Mund. Außerdem sah es laut dem Sanitäter so aus, als habe vor ihnen niemand versucht, Patsy wiederzubeleben. Vielleicht hat Steve es ja aber auch einfach nicht richtig gemacht. Die wenigsten haben ja wirklich Erfahrung damit, einen Menschen wiederzubeleben.
Und warum hätte Steve versuchen sollen, Patsy zu reanimieren, wenn er dabei selbst vergiftet hätte werden können? Oder war alles nur eine Show? Wusste er, dass Patsy vergiftet wurde und wollte auf keinen Fall selbst etwas von dem Gift aufnehmen?
Patsys Freundinnen erzählen den Ermittlern, dass Patsy Steve nicht mochte. Sie habe ihn einen Blender genannt, einen, der Sallys Erbe ausgegeben und sich mit riskanten Spekulationen verschuldet habe. Tatsächlich findet die Polizei zu Steve einen Eintrag in ihren Akten, denn er wurde schon mal wegen eines Angriffs auf eine Frau festgenommen. Die Anzeige wurde zwar später fallen gelassen, aber Patsy wusste davon. Sie hat sogar mal einen Background-Check zu ihrem Schwager in Auftrag gegeben. Das Ergebnis habe sie verbrannt, sagte sie Freunden später.
Im Zentrum der Ermittlungen gegen Steve steht ein juristisches Detail, die Nachfolgeregelung. Ein sogenanntes Buy-Sell-Agreement zwischen Patsy und Sally. Beide hatten Lebensversicherungen über je $500.000 abgeschlossen. Im Todesfall sollte die überlebende Schwester mit dem Geld die Anteile der anderen am Museum kaufen. Die Erben der Verstorbenen würden dann nur das Geld bekommen, nicht aber die Anteile am Museum.
Aber Patsy hatte Bedenken, denn nach texanischem Recht hat der Ehemann der überlebenden Schwester Anspruch auf 25% der Anteile am Museum, als gemeinschaftliches Eigentum. Und Sally ist krank, sie hat Krebs. Patsy fürchtet also, dass Steve im Todesfall ihrer Schwester Sally die Anteile bekommen könnte. Etwas, das sie offenbar um jeden Preis verhindern wollte.
Denn im Sommer 1987, wenige Monate vor Patsys Tod, fanden erste Gespräche über eine Änderung der Vereinbarung zwischen den Schwestern statt. Ein nächstes Treffen war für Anfang November angesetzt. Dazu kam es aber nie. Patsy stirbt im Oktober, 2 Wochen vorher.
Nach Patsys Tod versuchen ihre Kinder, Leslie und Wayne, die Anteile ihrer Mutter am Museum zu bekommen und nicht die Versicherungssumme. Sally lehnt das aber ab. Sie argumentiert, die beiden seien zu jung. Die Anteile seien heute deutlich mehr wert als 1985, als dieses Buy-Sell-Abkommen geschlossen wurde. Sie wolle verhindern, dass sie unter Wert verkauft werden. Steve erklärt, man werde ein Testament aufsetzen, das den Kindern das Museum nach dem Tod von Sally und ihm überlässt. Aber in diesem Moment heißt das, Sally und Steve haben die Kontrolle. Genau das, was Patsy verhindern wollte.
Beide, Sally und Steve, machen freiwillig einen Lügendetektortest. Sally besteht ihn. Steve macht ihn zweimal. Beim ersten Test ist das Ergebnis unschlüssig. Den zweiten besteht er aber. Der Verdacht gegen Steve erhärtet sich also nicht. Aber er bleibt nicht der einzige Mensch aus Patsys Umfeld, der in den Fokus der Ermittlungen gerät.
Schauen wir uns mal Patsys ersten Ehemann an, Bill. Die beiden heiraten 1965 und trennen sich 15 Jahre später. Bill und Patsy haben sich auf dem College kennengelernt. Er ist auch der Vater ihrer beiden Kinder. Die Ehe war geprägt von langen Arbeitszeiten, denn Bill war Manager bei einer Einzelhandelskette und war oft unterwegs. Die Ehe ging dann langsam in die Brüche. Nach der Scheidung blieb das Verhältnis aber freundschaftlich. Später zieht Bill nach Houston und heiratet nochmal. Als Patsy stirbt, wird er von ihr zum Testamentsvollstrecker bestimmt. Er erledigt also die Formalitäten, spricht mit der Polizei und ist für die Kinder da. Auch er besteht übrigens einen Lügendetektortest. Einen Zusammenhang mit dem Mord sehen die Ermittler nicht.
Doch auch außerhalb der Familie sucht die Polizei nach Verdächtigen. Da ist zum Beispiel Larry, Patsys aktueller Freund. Er hat in den Wochen vor ihrem Tod eine enge Beziehung zu ihr. War liebevoll, präsent und oft an ihrer Seite. Die beiden hatten gemeinsame Pläne, auch wenn Patsy nie völlig aufgab, unabhängig zu bleiben. Larry wird von der Polizei befragt. Es gibt keine Hinweise auf Konflikte oder ein Motiv. Auch er besteht einen Lügendetektortest.
Dann stoßen die Ermittler auf einen anderen Bill und eine Bonnie, ein Ehepaar aus Hyco, einer Kleinstadt, ungefähr 2 Autostunden westlich von Arlington. Die beiden betreiben dort eine Pferderanch. Sie haben Patsys Pferde trainiert und betreut. Patsy hat Wochen bei ihnen verbracht, war täglich dort reiten und hat sich dort auf Wettbewerbe vorbereitet. Patsy hat für alles gezahlt, für Unterbringung, für Training, Turniere. Aber sie hatte große Pläne, nämlich ihre eigene Ranch und ihre eigene Zucht.
Kurz vor ihrem Tod stellt Patsy ihnen einen Scheck aus. Er ist unterschrieben, aber nicht ausgefüllt. Nach ihrem Tod tragen Bonnie und Bill die Summe ein. $4,000. Unter Zweck steht Saddle Fees, also Gebühren für einen Sattel. Die Ermittler prüfen die Finanzen von Patsy mit ihrer besten Freundin, denn die ist gleichzeitig Patsys Finanzberaterin. Und sie ist erstaunt. Sie hatte Patsys Finanzen am Tag vor ihrem Tod noch selbst geprüft und $125,000 für den Kauf der Ranch bereitgestellt. Auf Nachfrage hatte Patsy nichts von ausstehenden Schecks erwähnt.
Hinzu kommt, die Pferde sind offiziell auf das Ehepaar Bonnie und Bill registriert. Bonnie sagt, das habe Patsy so gewollt, um zu verhindern, dass ihr Schwager Steve im Falle ihres Todes darauf zugreift. Andere glauben, vielleicht war dieser Bill in Patsy verliebt, vielleicht wurde er zurückgewiesen oder Bonnie war eifersüchtig.
Die Polizei fragt sich, ob die beiden Zugang zu dem Gift Strychnin hatten. Tatsächlich wurde es früher nämlich gelegentlich in der Pferdezucht verwendet. Beide, Bonnie und Bill, stimmen einem Lügendetektortest zu. Und beide bestehen.
Die Ermittler müssen also weitersuchen. Und die Spur führt zu einem anonymen Anruf. Der bringt einen neuen Namen ins Spiel, nämlich Leo. Leo ist ein ehemaliger Freund von Patsy. Patsy und Leo hatten über eine gemeinsame Bekannte zueinander gefunden. Es war eine intensive Beziehung, wenn auch nicht unbedingt ausgeglichen. Leo wollte nämlich mehr als Patsy. Sie mochte ihn, aber sie war vorsichtig. Und irgendwann zog sie sich zurück. Leo hat übrigens Patsy mit dem Reitsport vertraut gemacht.
Als die Beziehung endet, ist Leo tief getroffen. Auch nach dem Ende der Beziehung gibt es noch gelegentlichen Kontakt. Im Sommer 1987, ein Jahr vor Patsys Tod, treffen sich die beiden nochmal. Es ist angespannt, nicht feindselig, aber mit einer spürbaren Distanz. Könnte das aber für ein Motiv ausreichen?
Viel interessanter ist Leos Beruf. Er besitzt nämlich eine Chemiefirma. Die führt zwar offiziell keine Gifte, aber im Sommer 1987 hat er bei dem einzigen Anbieter in Dallas eingekauft, der das Gift Strychnin vertreibt. Auf der Quittung steht aber nichts von dem Gift. Die Firma, die er führt, hat offiziell ja gar keinen Bezug zu Giften. Leo hat aber eben einen chemischen Hintergrund. Er wüsste, wie man so ein Mittel sicher transportiert und einsetzt.
Er wird also befragt. Er sagt, er habe nichts mit dem Mord zu tun. Er wirkt ruhig und selbstbewusst. Er sagt der Polizei sogar, dass er sich schon gefragt habe, wann sie auf ihn zukommen. Auch Leo macht freiwillig einen Lügendetektortest und besteht ebenfalls. wie alle anderen zuvor. Die Beamten finden keine Beweise gegen ihn, keine Verbindung zur Flasche, kein Motiv, das sich belegen lässt.
Die Ermittlungen geraten jetzt ins Stocken. Jeder hätte irgendwie ein Motiv, aber niemand gesteht. Keine Spuren, keine Beweise, nur Widersprüche, Erinnerungen und Vermutungen. Doch der auffälligste Name taucht erst im nächsten Kapitel auf und mit ihm ein Feuer, das kein Zufall war.
Dieser auffällige Name lautet Robert, ein Name, der nicht nur in Patsys Familie, sondern auch in den Medien eine Rolle spielt. Etwa in einem ausführlichen Artikel über den Fall Patsy im D-Magazine. Robert ist ein Mann mit Vergangenheit, Investor, Unternehmer, Sammler, ebenfalls Besitzer eines Wachsfigurenmuseums und Patsys zweiter Ex-Mann.
Im Juni 1989, also knapp 2 Jahre nach Patsys Tod, sitzt Robert auf der Klägerbank eines Zivilprozesses in Dallas. Es geht um $400.000 und eine brennende Frage. Hat Robert sein eigenes Museum in Brand gesetzt? Er klagt gegen seine Versicherung, die nicht zahlen will. Doch die wichtigsten Aussagen bleiben aus. Die leiseste, vielleicht entscheidende Stimme fehlt nämlich, die von Patsy. Denn Patsy wurde 10 Tage vor Prozessbeginn vergiftet.
Schauen wir uns das also mal genauer an. Roberts Geschichte beginnt in den 1970er Jahren. Er hat damals sein Unternehmen für über $1 Million verkauft und wird Investor und Unternehmer. Er kauft Firmen, baut sie auf und verkauft sie weiter. Eine dieser Firmen ist ein Wachsfigurenmuseum, quasi Konkurrenz von Patsy und Sally. Die Ausstellung zeigt alle US-Präsidenten. Die Figuren stehen erst in Dallas, dort, wo früher auch das Museum von Patsy und ihrer Schwester untergebracht ist, und als das Museum umzieht, übernimmt Robert den Raum.
Anfangs hat Robert damit Erfolg, aber dann geht es bergab. Investoren steigen aus. 1981 kündigt man ihm auch die Mietverträge für das Museum. Robert versucht, seine Sammlung zu verkaufen. Er gibt ein Inserat auf, in dem steht $500.000 Wachsfigurenmuseum zum Schnäppchenpreis. Im selben Jahr ruft Robert 2 Frauen an, Patsy und Sally. Er fragt, ob sie Interesse an seiner Sammlung haben. Patsy lässt die Exponate schätzen und ihr Gegenangebot lautet $14.000. Also ein gewaltiger Unterschied von $486.000. Robert ist empört. Seine Versicherung bewertet die Sammlung auf das 20-fache. Sie ist mit $300.000 versichert.
Werbung. Werbung Ende.
Das Geschäftliche wird persönlich. Trotz der Differenzen bittet Robert Patsy um ein Date. Er ist offiziell noch verheiratet, lebt aber getrennt. Patsy ist selbst erst 1 Jahr von Bill geschieden und sagt Robert, dass er sie nochmal fragen solle, wenn auch er sich offiziell getrennt hat.
Wenig später beginnen die beiden aber, sich zu treffen. Patsy verliebt sich schnell. Robert behandelt sie wie eine Königin. Er führt sie in die High Society von Dallas ein. Wohltätigkeitsbälle, Country Clubs und Dinnerpartys. Er zeigt ihr seine Pläne für die Zukunft, denn Robert plant ein neues Wachsfigurenmuseum zu eröffnen. In Galveston, einem Küstenort ungefähr 5 Stunden südlich von Dallas, direkt am Golf von Mexiko.
Robert hat große Renovierungspläne. Dann bricht aber eines Nachts ein Feuer aus. Teile der Sammlung in seinem Wachsfigurenmuseum gehen in Flammen auf. Robert sagt später, Obdachlose hätten das Feuer gelegt. Die Versicherung vermutet, er selbst steckt dahinter. Robert steht unter finanziellem Druck.
Patsy weiß zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts von seinen Schulden. Im April 1983, 2 Monate nach dem Feuer im Museum, heiraten die beiden. Die Hochzeit ist eine elegante Feier im Dallas Country Club. Doch kaum sind die Gäste gegangen, ändert sich alles. Patsy erzählt Freundinnen später, dass es an ihrem Hochzeitstag begonnen habe. Robert wird kalt, unfreundlich, verbal verletzend, gegen sie und gegen ihre Familie.
Sie einigen sich darauf, vorerst in Arlington zu leben, bis Patsys Kinder aus erster Ehe ihren Schulabschluss haben. Aber Robert verachtet die Stadt. Noch mehr stört Patsy aber, dass ihr neuer Mann auf ihre Kosten lebt. Sie bezahlt das Haus, die Rechnungen und das Essen. Manchmal legt er ein paar $100 auf ihren Nachttisch. Einmal kauft er einen Fernseher. Den Rest zahlt sie.
Dann erfährt Patsy von Roberts Spielsucht. Er verbringt ganze Nachmittage im Dallas Country Club. Sie hört von Rommy, Poker und hohen Einsätzen. Robert hat eine lange Geschichte mit Glücksspiel hinter sich. Seine erste Frau beschreibt in der Scheidung, wie sehr sie sich gesorgt habe, dass er das ganze Familienvermögen verspielen würde.
Als dann die US-Steuerbehörde beginnt, Patsys Einkommen wegen Roberts Steuerschulden in Höhe von $300.000 anzutasten, ist für sie klar, die Beziehung geht zu Ende.
Patsy ruft damals sogar Roberts Ex-Frau an. Die gibt ihr den Kontakt zu einem Therapeuten, der sie und Robert früher beraten hatte. Der Therapeut nennt Robert einen Soziopathen und rät Patsy, sich zu trennen. Im April 1984 trennt sie sich, nach einem Jahr Ehe. Die Scheidung wird im Oktober, 3 Jahre vor ihrem Tod, rechtskräftig. Robert versucht sogar, den Ehevertrag für ungültig erklären zu lassen, aber vergeblich. Patsys Geld und ihr Vermögen bleiben damit geschützt. Patsy erzählt Freundinnen, dass Robert außer sich sei und sie wird ihn nicht los.
Freunde berichten, dass Robert Patsy weiter verfolgt. Er parkt vor ihrem Haus, manchmal sogar mit Perücke. Er droht ihr. Früher hatte er ihr erzählt, er kenne Männer, die Dinge erledigen könnten. Auch Morde. Damals hatte sie es für Angeberei gehalten. Jetzt ist sie sich nicht mehr sicher. Sie installiert ein Alarmsystem. Sie bekommt sogar eine einstweilige Verfügung gegen Robert. Er darf sich ihr nicht auf weniger als etwa 30 Meter nähern. Ende 1986 lässt er sie dann offenbar in Ruhe.
Doch der Kontakt endet nicht ganz. Im selben Jahr wird Patsy als Zeugin für den anstehenden Prozess wegen des abgebrannten Wachsmuseums geladen. Ihr Wissen könnte nämlich entscheidend sein. Sie weiß, dass ein besonders wertvolles Stück, eine antike Truhe, nie in Galveston war, wie Robert behauptet hat, sondern in seinem Büro in Garland.
Der Anwalt der Versicherung trifft Patsy 8 bis 10 Mal, um ihre Aussage vorzubereiten. Und sie erzählt Freunden, dass Robert sie angerufen habe. Er habe sie gedrängt, dass sie ihre Aussage ändert. Patsy bleibt aber bei ihrer Entscheidung und will vor Gericht die Wahrheit sagen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn 10 Tage vor Prozessbeginn ist sie tot.
Die Polizei befragt Robert nach dem Mord. Seine Antwort laut einem Artikel im D-Magazine, er sagt, ich habe Patsy kennengelernt, ich habe sie geheiratet, ich habe mich scheiden lassen. Mehr sagt er nicht. Einen Lügendetektor-Test lehnt er ab. Interviews gibt er auch keine. Auch bei einer Doku über Patsys Fall macht er nicht mit. Die Familie stellt 1989, 2 Jahre nach Patsys Tod, die Ereignisse für die Serie Unsolved Mysteries nach. Schwester Sally und ihr Mann Steve, Patsys Tochter und ihre beste Freundin, alle werden interviewt und unterstützen die Doku. Robert nicht.
Patsys Tochter Leslie beschreibt in der Doku auch noch einen anderen rätselhaften Vorfall. Am Tag nach Patsys Tod bekommt sie nämlich einen Anruf. Am anderen Ende ist eine Frauenstimme. Sie fragt, ob Patsy da sei. Tochter Leslie antwortet, dass sie nicht zu sprechen sei. Die Frauenstimme in der Leitung drängt so lange, bis Leslie sagt, dass ihre Mutter gestorben ist. In der Leitung entsteht daraufhin eine kurze Pause. Dann sagt die Stimme, gut, ich wollte sie tot, und legt auf. War das ein unglaublich schlechter Scherz oder doch mehr? Das weiß bis heute niemand.
Und die Kette merkwürdiger Ereignisse reißt nicht ab. Im Gegenteil. Es kommt noch zu einem weiteren Feuer. 11 Monate nach Patsys Tod, im September 1988, geht ihr eigenes Museum ebenfalls in Flammen auf. Es ist mitten in der Nacht, als das Feuer das gesamte Gebäude zerstört. Mehr als 300 Figuren verbrennen, Erinnerungsstücke, Kostüme, Requisiten, alles ist verloren. Nur ein kleiner Teil in einem Nebenflügel bleibt unversehrt. Die Feuerwehr geht zunächst von einem Defekt in einem Sicherungskasten aus. Doch später wird die Brandursache als ungeklärt eingestuft. Einige Ermittler sind sich sicher, das hier war Brandstiftung.
Und dann wird ein Mann gesehen, wie er in den Trümmern wühlt. Als er bemerkt, dass einige Polizisten ihn beobachten, greift er sich ein Kassenbuch aus dem Bürobereich des Museums und rennt davon. Die Beamten verfolgen ihn, notieren sein Kennzeichen, als er in ein Auto springt und finden schließlich das Buch im Gebüsch. Der Mann wird als Stanley identifiziert. Er ist 22 Jahre alt, ein Herumtreiber mit mehreren Identitäten und drei verschiedenen Sozialversicherungsnummern. Und mit einer kriminellen Vorgeschichte. Brandstiftung.
Stanley wird später festgenommen und zum Fall befragt. Nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen des Feuers. Und wegen der beiden toten Frauen, Patsy und Lorianne. Ja, gleich zwei. Denn die Ermittler finden heraus, 1984, gut drei Jahre vor Patsys Tod, stirbt eine andere Frau mit Verbindung zum Museum.
Lorianne war 26 Jahre alt und arbeitete als Rezeptionistin im Museum. 1984 geht sie krank nach Hause und hat starke Bauchschmerzen. 11 Tage später ist sie tot. Die offizielle Diagnose lautet virale Lungenentzündung. Doch ein Jahr nach dem Brand und auch fast zwei nach Patsys Tod meldet sich eine frühere Gefängnisinsassin bei der Polizei. Sie kannte Laurie und glaubt, Laurie wurde vergiftet.
Ja, war das Zufall? Ein zweiter Giftmord? Jahre vor Patsy? Die Polizei lässt die medizinischen Akten überprüfen. Es gibt keinen Hinweis auf das Gift Strychnin. Auch eine Exhumierung von Lorianne bringt kein wirkliches Ergebnis. Die neuen forensischen Tests weisen in ihrem Körper zwar winzige Spuren von Strychnin nach, allerdings viel zu wenig, um als Todesursache zu gelten. Aber immerhin genug, um Fragen aufzuwerfen. Dabei bleibt das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht.
Die Spur zu Stanley bleibt vage. Er sagt, er habe das Buch aus den Aschetrümmern für ein Ausstellungsstück gehalten. Er behauptet, er habe mit dem Museum nichts zu tun. Er macht einen Lügendetektortest und besteht. Aber er hatte zuvor für ein Bestattungsunternehmen gearbeitet. Er hatte Geld, mehr als seine Jobs als Supermarktangestellter oder Apothekenhelfer erklären. Außerdem ein Grundstück und ein Boot. Alles nach dem Brand gekauft. Die Ermittler fragen sich also, was wollte er mit dem Buch? Ging es um Erpressung? Er wird am Ende wegen Hausfriedensbruch verurteilt und wieder freigelassen.
1989, zwei Jahre nach Patsys Tod, beauftragt ihre Familie einen Privatermittler, der den Fall lösen soll. Der Privatdetektiv glaubt, dass Lorianne vergiftet wurde, vielleicht als Warnung für Patsy. Vielleicht, weil Patsy damals zu viel gewusst habe, von angeblich illegalen Machenschaften im Wachsmuseum. Die Polizei kann dazu aber nichts finden. Die Theorien des Privatermittlers lassen sich nicht beweisen. Sally und Steve entlassen ihn daraufhin wieder.
Auch der Prozess wegen des abgebrannten Wachsmuseums gegen Robert ist nun vorbei. Die Jury spricht ihm 1,3 Millionen Dollar zu. Die Versicherung kann ihm nicht nachweisen, dass er das Feuer selbst gelegt hat. Und Robert hält sich bedeckt. Er gibt nach wie vor keine Interviews. Er lehnt Lügendetektortests weiterhin ab.
Ein Jahr später, 1990, wird ein neues Museum eröffnet, das Palace of Wax. Sally lässt es bauen, aber mit neuem Konzept. Ein Palast von Aladdin statt Western. Neue Figuren, kuriose Objekte und eine moderne Ausstellung. Das alte Museum ist Vergangenheit. Heute heißt das Museum übrigens Louis Tussaud, Palace of Wax, und kann immer noch besucht werden.
Patsys Familie bleibt zurück mit Erinnerungen und einem Fall, der nie gelöst wurde. Stanley stirbt 1991, Leo stirbt 2014, Robert stirbt 2021.
Noch heute gibt es Gerüchte. Manche sagen, Patsys Tod sei ein Auftragsmord gewesen, vielleicht wegen illegaler Machenschaften oder einer Affäre. Andere glauben, es war ein persönliches Motiv. Wollte jemand Patsy aus finanziellen Gründen aus dem Weg räumen? Konnte sie jemand einfach nicht leiden? Wieder andere vermuten, dass nie jemand die Lösung des Falls erfahren wird. Woher kam das Strychnin? Wer wusste, wie man es anwendet? Wer hatte den Zugang, das Wissen, das Motiv? Warum musste Patsy sterben?
Die Antworten liegen irgendwo zwischen den Zeilen. Und vielleicht liest irgendwann jemand sie richtig.
Also wir hatten in diesem Fall heute ja wirklich so viele Namen, so viele Personen, die vielleicht eine Rolle spielen könnten in Patsys Tod, weil ja, das Ganze wurde ja nicht aufgeklärt, aber lass uns doch jetzt über so ein paar Personen in der Geschichte sprechen. Wer ist denn für dich die Hauptperson? Wer glaubst du, hat ihr das angetan?
Ich finde auch so, von diesen ganzen Namen her, hatte das richtig so Mafia-Vibes, dass man sich alles merken musste. Und ich fand auch, was Robert ja auch ein bisschen erzählt hat, also der zweite Ehemann von Patsy, dass er ja auch scheinbar Verbindungen zu Leuten hat, die böse Dinge tun können. Hört sich ja auch schon sehr mafiös an. Ich vermute mal, dass wir, also dass die meisten von uns Robert so ein bisschen auf dem Kieker haben. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also es spräche auf jeden Fall einiges dafür, also dass er nach der Hochzeit oder eigentlich ja schon am Hochzeitstag selbst angefangen hat, sich anders zu verhalten, ne? Also dass er so kalt und böse war zu Patsy und dass er ja auch von ihrem Geld gelebt hat, also dass er Geld für seine Spielsucht gebraucht hat und sein eigenes Wachsfigurenmuseum ist ja, ja, hat ja nicht so gut funktioniert und lief ja schlecht, deswegen Geld ist ja oft halt eins der Hauptmotive. Deswegen passt er schon ganz gut und ja, auch, dass er an dieser Doku nicht mitmachen wollte, dass er sich nicht mehr geäußert hat, wobei man auch da sagen kann, okay, nur weil er da gesagt hat, ich mache nicht mehr mit, kann es ja auch heißen, dass er sich einfach distanzieren will von dem Ganzen, weil man ihn vielleicht in der Doku ja auch einfach schlecht dargestellt hätte. Also das, finde ich, ist jetzt kein Argument dafür, dass er es war, aber dennoch hat es einen kleinen Beigeschmack, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja noch einen zweiten, der relativ verdächtig ist, ja, Steve, also Patsys Schwager, der Ehemann von Sally. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie meinst du, ist so das Verhältnis in den USA zu Lügendetektortests? Weil ich meine, das Verhalten von Robert, vielleicht ist er nur ein williger Idiot, weißt du, für beispielsweise in dem Fall jetzt Steve. Vielleicht sagt Robert, Lügendetektortests, so wie wir es ja hier auch in etwa so sehen, bringen eh nichts, also was soll das helfen? Außer dass offenkundig natürlich du nach außen hin zeigst, dass du kooperierst, so, dass er vielleicht auch deswegen sowas nicht macht, so wie du schon gesagt hast, er sich ein bisschen auch versucht, aus der Öffentlichkeit rauszuziehen und dass Steve hier in dem Fall einfach davon komplett profitiert.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch wieder auffällig, ne? Wenn alle Leute diesem Lügendetektor-Test zustimmen und du bist der Einzige, der das nicht macht, macht dich dann im Gesamtkonstrukt auch, finde ich, ein bisschen verdächtiger. Und, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, Patsy wäre ja eine wichtige Zeugin gewesen in diesem Brandprozess, den Robert am Laufen hatte. Und sie stirbt ja 10 Tage vor dem Prozess. Also klar, Timing kann man sich nicht aussuchen, so. Das kann natürlich Zufall sein, aber mit einem fetten Fragezeichen dahinter, oder?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir irgendwann eine Update-Folge machen können, die genau diesen Fall aufdeckt. Und wir dann entweder sagen können, okay, es war Steve oder es war Robert oder es war wirklich komplett jemand komplett anderes. Weil damit muss die Familie ja auch klarkommen, dass der oder die Mörder irgendwie aus ihrem Umfeld kommen.
Ja, auf jeden Fall muss die Person aus ihrem Umfeld kommen, weil es das Gift ja auf ihren Nachttisch geschafft hat, in das Medikament, was sie immer nimmt. Und ich meine, wir beide kennen uns auch sehr gut, aber ich wüsste jetzt nicht, was auf deinem Nachttisch steht und was so dein Abendritual ist. Deswegen, das ist ja schon eine sehr intime Information, dass man weiß, dass sie, wenn sie nicht schlafen kann, immer dieses Mittel zu sich nimmt.
Ich wüsste übrigens auch nicht, was dich seit 16 Jahren begleitet. Wenn wir direkt ins Cover reinspringen wollen, da könnten wir rein theoretisch auch da hätten wir auch rein theoretisch einen Lügendetektortest einbauen können aufs Cover.
Ja, stimmt. True. Aber man muss ja auch sagen, dass das Cover sehr, sehr viele persönliche Informationen enthält und dann passt ein Lügendetektortest ja auch wieder nicht. Aber ja, sehr, sehr gute Überleitung. Ich mache parallel mal unser Cover nochmal auf und ihr könnt euch das ja auch alle anschauen, während wir darüber sprechen. Denn wir haben uns da eine ganze Menge bei gedacht und ich lasse meinen 16-Jahre-Fakt noch kurz offen, aber ja, fang doch gerne mal an, bei dir zu erzählen. Was hast du dir mit den Sachen überlegt, die auf dem Tisch vor dir stehen, vor dir und neben dir?
Also ich habe es jetzt auch aufgemacht, aber sicher, ich wollte eigentlich eher so Ladies First Like gehen, dass du ruhig erstmal sagen kannst, ah okay, na gut, wo fangen wir denn da an? Also erstmal Big Shoutout an Lando, das haben wir ja eh schon bei Instagram und so geschrieben, der hat das wirklich ein ultra geiles Cover hier hingezimmert, kann man wirklich sagen, weil beispielsweise unsere Namensschilder, die vorne zu sehen sind, Patrick und Anne, die hat er auch selbst gemacht. Ja. Das steht jetzt bei uns jeweils ja auch zu Hause irgendwo rum. Also das ist zu einem persönlichen Stück geworden, würde ich mal sagen. Was einige von euch natürlich auch gut erkannt haben, die Kamera. Ich habe es hier ja auch schon mal erzählt, bin großer Fan so von Retro-Tech. Gern noch mal ein bisschen am Fotografieren, deswegen Kamera Numero Uno bei mir ganz links.
Genau, wir beide lesen halt auch extrem gerne. Ich lese schon, seit ich Teenagerin bin und lese auch jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe zum Beispiel. Deswegen haben wir da auch ganz viele Bücher bei uns auf dem Schreibtisch stehen. Und ja, ich habe versucht, bei mir so eine breite Auswahl an Themen da hinzupacken. Viele haben gedacht, weil ich das Buch 22 Bahn von Caro Wahl auf meinem Tisch stehen habe, dass ich gerne schwimme. Stimmt halt gar nicht, weil ich schwimme überhaupt gar nicht gerne. Aber ich mag das Buch wirklich voll gern. Das war eins meiner liebsten Bücher im letzten Jahr. Und auch Dolly Alderton, Gespenster, ist ein ganz tolles Buch. Also das repräsentiert so ein bisschen das, was ich inhaltlich gerne lese. Und in der Mitte natürlich ein Buch von Sebastian Fitzek in Stellvertretung für alle Krimis und Thriller, die ich gerne lese. Und jetzt kommen die 16 Jahre ins Spiel. Dieses Buch habe ich nämlich zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist Splitter von Sebastian Fitzek und hat so meine Liebe für ihn als Autor entfacht. Und ja, das ist jetzt 16 Jahre her.
Komplett crazy. Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, das Geheimnis wäre seit 16 Jahren, dass du sagst, du hast irgendwie Goldschwimmer oder so, weil ich schwimme zwar gerne, aber ich habe auch nur Silber oder so, keine Ahnung.
Nein, also ich habe jetzt so lange tatsächlich schon das Buch und man sieht es vielleicht gar nicht so gut, aber auf dem Bücherstapel bei mir liegt noch ein Reisepass mit einem Stempel drauf. Das ist tatsächlich ein schwarzer Aktestempel, der unser altes Logo stempeln kann und ich reise in meiner Freizeit unfassbar gerne. Deswegen, in Stellvertretung für meine Reiseleidenschaft liegt da dieser Reisepass. Und die dampfende Teetasse, es ist kein Kaffee, ich liebe Kaffee, aber in dem Fall ist es meine Teetasse, die tatsächlich bei jeder Aufnahme am Start ist, jetzt auch gerade. Deswegen die Tasse.
Ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen, die steht mir hier quer rüber. Ansonsten, auf meiner Seite, was haben wir da sonst noch Schönes? Wir haben natürlich auch zwei Bücher rumliegen. Einmal Julia Shaw, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erlebt, habe ich hier auch schon mal erzählt, nicht erlebt, dass ich die Bücher von ihr gelesen habe. Haben meine Eltern mir auch damals geschenkt. Ich weiß nur ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das her ist, aber auch das hat viel in mir ausgelöst, viel, viel Liebe für kriminologisches Denken und auch psychologisches Denken dann so gesehen ausgelöst. Und genauso auch darunter, ein bisschen neuer würde ich mal behaupten, kann man kaum lesen auf dem Cover. Also Props an alle, die das erkannt haben. Schnelles Denken und langsames Denken von Daniel Kahnemann. Das ist ein Wirtschaftspsychologie-Krimi, könnte man es nennen, ja. So gesehen für alle, die auch hier wieder so ein bisschen psychologisch gerne unterwegs sind und ein bisschen mehr über sich selbst auch mal lernen wollen.
Ja, und dann haben wir, man erkennt es vielleicht gar nicht so gut, aber da vor deinem Controller, das sind Würfel, das sind Special Würfel, die wir für unser Pen and Paper Spiel gebraucht haben, was wir jetzt schon ein paar Mal mit dem halben Schwarze Akte Team und ehemaligen Kollegen und Freunden jetzt schon öfter gemacht haben, denn unser Producer Falco, der ist der kreativste und schlauste Kopf überhaupt und hat sich da eine ganze Spielewelt ausgedacht, die wir jetzt schon mehrfach eben gespielt haben und die Würfel stehen sozusagen für unsere Leidenschaft, gemeinsame Spieleabende zu machen.
Ganz genau, die gehören ihm auch tatsächlich, die sind richtig, richtig schön. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand meinte, dass ich auf Goldschürfen stehe. Das fand ich richtig cute. Aber hier auch auf jeden Fall nochmal an Falco Shoutouts, die sehen sehr, sehr nice aus. Ich habe nicht so schöne Würfel zu Hause rumliegen, aber ja, D&D is love, beziehungsweise generell Pen and Paper. Entsprechend auch hier kein großes, ich glaube, ich habe seit Anfang an kein großes Geheimnis draus gemacht, dass ich ziemlicher Nerd bin. Entsprechend auch der Controller, habe ich richtig gelesen, dass einige das auch, ohne dass ich das bisher immer groß hier erzählt habe oder so, auch auf Twitch streame. Also wer da Bock hat, ich kann es irgendwann vielleicht nochmal an anderer Stelle ausführlicher erzählen, aber wer Bock hat, kommt rüber. Wir zocken alles, wir quatschen auch über True Crime. Discord ist auch da, aber wie gesagt, das schieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Ich würde sagen, wir gucken uns den Hintergrund an.
Nein, vorher sagst du aber, wie du da heißt, wenn die Leute da jetzt schon folgen wollen.
Okay, auch da haben wir eine kleine lustige Story. Das heißt nämlich The Patrick. Patrick, aber mit AE geschrieben, weil Falco und du, ihr beide macht euch ja immer so ein bisschen lustig über mich.
Nein, beziehungsweise, gar nicht, das ist liebevoll.
Ja, das ist liebevoll gemeint, ich weiß, wie mein Name richtig auszusprechen ist, deswegen packt ihr mir da ja immer so ein so gesehen in meinen Namen rein und das wollte ich ein bisschen widerspiegeln bei Twitch und habe mich deswegen The Patrick genannt mit AE im Endeffekt. Hätte man so gesehen ja hier auch aufs Namensschild draufpacken können.
Ja, true. War ja auch eine Überlegung, dir da noch so Striche drauf zu machen. Also true. Ja, wer Bock hat, Patrick, sag ich ja schon, wer Bock hat, Patrick streamen zu sehen, kann sich das ja gerne mal anschauen. Und ich würde sagen, wir sprechen noch kurz über die Sachen im Hintergrund.
Oh,
und
ja.
Zwar seht ihr auf der linken Seite so ganz, ganz viele Akten auf dem Regal stehen. Und das sind keine random Akten, sondern wir haben echte Akten fotografiert und da in den Hintergrund gepackt. Denn wir hatten vor ein paar Jahren den allerersten Live-Auftritt mit der schwarzen Akte in einem Freiluftkino in München. Und weil wir da aber die Kinoleinwand nicht nutzen konnten, um Bildmaterial zu zeigen, haben wir für alle Zuschauer vor Ort Akten angefertigt und das Bildmaterial ausgedruckt und die Akten eben verteilt, sodass man ein bisschen was sehen kann zu dem Fall. Und das sind die Originalakten, wir hatten noch ein paar übrig, die wir da in den Hintergrund gepackt haben.
Und daneben einfach eine Justitia-Statue. Wer richtig hingeguckt hat, hat in der Paranormal-Version erkannt, dass da natürlich auch was verändert worden ist. Rechts davon, beziehungsweise mittig im Bild, haben wir jetzt aber auch nochmal was, was ich super, super interessant finde. Was sehen wir da alles, Anne? Hau raus.
Ja, wir sehen da ja verschiedene Bilder an die Wand gepinnt. Und zwar habt ihr sicherlich die alten Polaroid-Bilder vom Original Schwarze Akte-Cover erkannt. Die sind beide recht zu sehen, weil wir noch irgendwas ja aus dem alten Cover auf dem neuen noch haben wollten. Deswegen, das sind die Bilder, die Hand und der Mann in der Tür. Und auch ganz cool, vielleicht habt ihr es erkannt, da sind so ja Skifahrer auf dem linken Bild zu sehen. Und zwar spiegelt das den allerersten Fall in der Schwarzen Akte wider. Da haben wir nämlich über den Dyatlov-Pass gesprochen. Und das wollten wir da symbolisch nochmal darstellen. Und das ist aber wirklich nur zu erkennen, wenn man ranzoomt, ist auf dem unteren Bild noch so ein Mugshot von einer Person, von einem Mann, der die Zahlen 1905 hochzeigt. Und das steht für den Schwarzen Akte Geburtstag, nämlich 19. Mai.
Also heißt Dyatlov-Pass, wir sind keine, ich weiß gar nicht, oder bist du riesiger Wanderfreund? Weil das hatte jemand geschrieben, vermutlich auf dieses Bild gemünzt, dass wir gerne wandern würden. Gehst
also,
du überhaupt gerne wandern?
Das macht mir auf jeden Fall großen Spaß, das zum Beispiel in Österreich zu machen, aber ich mache es viel zu selten. Und das war jetzt nicht die Intention hinter dem Bild, sondern tatsächlich der erste Fall.
Fühle ich. Okay, ganz genauso bei mir. Zwar nicht Österreich, Brocken reicht bei mir auch aus, aber auf jeden Fall. So, hinter dir, rechts über dir so gesehen, haben wir eine sehr schicke Uhr, die zeigt 4 Uhr. Für alle, die Nachtschichten oder so schrubben, die kennen das wahrscheinlich. Die wissen, dass genau um 4 Uhr nämlich unsere Folgen immer live gehen.
Genau, wir veröffentlichen nämlich nicht um 0 Uhr oder 0 Uhr 1, sondern, ja, ich glaube nicht schon immer. Ich glaube, wir haben damit erst später angefangen, aber wir veröffentlichen die Folgen immer 4 Uhr. Deswegen ist es keine random Uhrzeit. Wir haben uns was dabei gedacht. Und das Mikrofon ist natürlich ganz einfach zu erklären. Das ist unser Mikrofon, was wir immer für die Aufnahmen brauchen. Ja. Ich glaube, damit sind wir alle Details durchgegangen und es hat riesengroßen Spaß gemacht, das zusammen zu brainstormen und zu überlegen, hey, was könnte uns repräsentieren, was mögen wir, was könnten wir da drauf packen, und ich bin ganz, ganz happy und richtig stolz auf dieses Bild, was das eben alles zeigt und ja, welche Kleinigkeiten da integriert sind, und wir sind auch super happy, dass es euch so gut gefällt, weil wir hatten halt seit Anfang an immer das gleiche Cover und wollten jetzt einfach mal was Neues wagen und sind super, super happy mit dem Ergebnis. Und ihr auch. Und das ist richtig, richtig schön. Ja, also wir hoffen, dass am Ende noch ein paar Leute zugehört haben und jetzt eben auch Bescheid wissen, was auf unserem Cover zu sehen ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ein letztes Mal am Donnerstag zur 5. und letzten Schwarze Akte Paranormal-Folge. Oder für alle anderen sind wir natürlich am Dienstag wieder mit einer neuen Folge hier am Start auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, die ihr immer so nutzt.
Yes, yes, bis dahin. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.